Atmen, Luft anhalten und damit herzlich willkommen beim Radiologie-Podcast auf Knopfdruck. Und weiteratmen.
Guten Morgen, Tabea.
Guten Morgen, Martin.
Na, gut geschlafen?
Wenig für meine Verhältnisse, aber ich bin sprechbereit.
Ja, bei mir normal für meine Verhältnisse, aber tendenziell auch zu wenig.
Egal, wir sind motiviert. Wir haben ja auch ein bisschen was aufzuholen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben leider im Februar leider keine Folge rausgebracht. Ihr habt bestimmt schon sehnsüchtig darauf gewartet. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit und im März kommt wieder eine neue Folge von Auf Knopfdruck. Und wir haben uns heute ein etwas technischeres Thema ausgesucht, würde ich sagen. Und das wird vor allem diejenigen von euch interessieren, die vielleicht selbst auch am MRT sitzen und ja, die so sich ein bisschen fragen, wie sie vielleicht mit den unterschiedlichen Parametern ihre Bildqualität noch verbessern können oder auch vielleicht ihre Scanzeit ein bisschen anpassen können, weil so Untersuchungen dauern ja häufig mal etwas länger. Und da haben wir heute ein paar ganz spannende Tipps für euch. Und ja, Martin, fang doch einfach mal an. Was ist denn für dich so das Wichtigste? Worauf guckst du mal als erstes, wenn du irgendwelche Parameter anpassen möchtest, wenn du mit dem Bildeindruck nicht zufrieden bist oder wenn dir die Scanzeit viel zu lange dauert?
Ja, wunderbare Frage. Die wäre eigentlich schon fast auch für den Schluss geeignet, weil das ist immer individuell. Und das ist auch mit so ein bisschen der Grund, warum wir uns das Thema für heute ausgesucht haben. Weil in der Regel ist es ja so, dass ich bei der Arbeit bin und wir haben ja bei uns in der Praxis 4 MRTs, also 4 MTRs sitzen an 4 MRTs und ja, machen da ihre Untersuchungen und dann ist es nicht selten, dass dann die Frage kommt, ja, oh, ich habe jetzt hier irgendwie, soll ich eine Extramessung machen und jetzt habe ich mir die aus dem und dem Protokoll genommen und jetzt dauert die aber 7 Minuten, was mache ich jetzt? 7 Minuten, das weiß jeder, das ist nicht wirtschaftlich in aller Regel. Das kann man an der Uniklinik machen oder wie auch immer, so stelle ich es mir zumindest immer vor, wenn ich höre, dass da manchmal nur, keine Ahnung, 10, 20 MRTs am Tag laufen. Aber für uns ist das in der Praxis tatsächlich absolut nicht wirtschaftlich. Und dann kommt immer die Frage, ja, was kann ich denn jetzt machen? Und dann ist es in meiner Situation auch oft schwierig, da jetzt groß die Schulung zu machen. Ich versuche es zwar, soweit ich das kann, aber oft sitze ich ja selber auch an irgendeinem Gerät, habe Patienten und bin da voll involviert. Und dann fange ich da an und klicke meine Routinen mehr oder weniger durch, wie ich da so vorgehe. Und dann sehe ich immer nur großes Staunen. Und wenn ich dann erklären muss, ja, wie war das jetzt, wie ist da der Zusammenhang und so, dann ja, nimmt das oft ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, wo dann viele schon wieder abschalten, weil sie eigentlich schon wieder den nächsten Patienten im Kopf haben. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das heute mal hier so und erklären mal so ein bisschen im Detail, was die einzelnen wichtigsten Parameter aus meiner Sicht sind, um die Bildqualität zu erhalten und trotzdem die Zeiten zu optimieren. Also ja, Sequenzoptimierung können wir das nennen, genau. Und jetzt war deine Frage ja schon sehr allgemein gefasst, so wie gehe ich da vor? Und ich habe es ja schon angedeutet, das ist individuell. Also letztendlich ist es für mich mittlerweile schon so, dass ich erstmal einen großen Überblick über die gesamte Parameterkarte werfe. Also ich gucke da einmal grob drüber und denke mir so, wo drückt da der Schuh? Und dann gibt es im Prinzip nicht so viele Parameter, an denen man tatsächlich wirklich viel schrauben kann. Das sind zum einen ist das ja die Schichtdicke, da kann man immer mal überlegen, um was für ein Befund es sich handelt. Ist der sehr groß, dann brauche ich in der Regel nicht sehr feine Schichten. Allerdings muss ich zumindest bei Kassenpatienten immer darauf achten, dass ich auch die KV-Richtlinien einhalte. Das heißt, ich muss zumindest den Standard, den die KV voraussetzt, in der Mindestschichtdicke fahren, was da vorgegeben ist. Wenn ich aber dann noch weitere Sequenzen mache, die dickere Schichten beinhalten, dann ist das überhaupt kein Problem. Also zusätzlich machen kann ich alles, was ich für sinnvoll erachte. Nächste ist das Field of View, was immer einen entscheidenden Charakter hat, nämlich der Bereich des Bildes, den ich sehen möchte. Ja, es ist so, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Hypophyse untersuchen will, muss ich für die hochaufgelösten Aufnahmen der Hypophyse nicht das gesamte Gehirn sehen. Dann will ich die Hypophyse im Fokus haben. Und so kann man eben sein Bildfeld dann anpassen. Nächster wichtiger Punkt ist die Matrix, denn letztendlich entscheidet die Matrix in einer Richtung zumindest auch ganz massiv meine Scanzeit. Ja? Auch da kann man ein bisschen was machen. Da spielt dann auch mit rein die Anzahl der Mittelungen, Messungen, Number of Excitations, NECs, man nennt es, wie man möchte, ja. Also wie oft ich den gleichen Scan eigentlich mache, das muss man ja schon so sagen. Ich wiederhole denselben Scan nochmal, um dann die Summe des Signals eben für mein Bild zu benutzen. Das ist ein gravierender Parameter, vor allem für die Zeit. Dann haben wir noch so kleinere, aber nicht weniger wichtige Parameter wie die TR-Zeit, die TE-Zeit, die TI-Zeit, wie IDA, Time to Inverse, den Flipwinkel und den Echozug. Da wird es dann schon wirklich spezieller, wo man sich dann auch vielleicht nur rantrauen sollte, wenn man schon so ein bisschen was mal aufgeschnappt hat, worauf man da achten soll. Und dann noch so ganz grundlegende Parameter wie die Magnetfeldstärke und eben die Wahl der Sende- und Empfangsspulen. Damit haben wir jetzt einfach mal so zusammengefasst, was so die Hauptpunkte sind, auf die ich achte. Und ja, wenn wir jetzt so anfangen würden, womit starte ich, wo fällt mein erster Blick drauf, dann wäre das die Magnetfeldstärke. Das heißt, wenn ich gerufen werde, muss ich mir innerhalb von einer Millisekunde, passiert das dann eigentlich, klar sein, an welchem Gerät sitze ich denn gerade. Bin ich jetzt gerade am 1,5 Tesla Gerät, bin ich am 3 Tesla Gerät oder bin ich vielleicht sogar nur an einem 0,25 Tesla offenen System zum Beispiel. Ja? Wobei ich da direkt vorwegnehmen kann, ich bin am 0,25 Tesla System noch nicht so versiert. Da geht es mir tatsächlich so wie ganz vielen anderen auch, dass ich da noch am Ausprobieren bin und am Spielen mit den Parametern. Und muss man aber auch sagen, die Range an Möglichkeiten sind dort bei weitem nicht so groß, wie sie zum Beispiel bei einem 3-Tesla-Gerät sind. Also man kann da schon sagen, ich vergleiche es mal mit einem Sportwagen. Der 3-Tesla ist einfach der Ferrari oder wer Ferrari nicht mag, Maserati, Lamborghini, whatever. Der hat einfach eine Geschwindigkeitsrange von 0 bis, was weiß ich, 350, ja. Das heißt, ich kann mit dem auch in den niederen Geschwindigkeiten fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe halt auch die komplette Möglichkeit nach oben bis 350 frei. Je weiter runter ich mit der Feldstärke gehe, umso weniger habe ich die Möglichkeit, mein Potenzial nach oben zu erweitern. Also ne, wenn man dann irgendwie einen Kleinwagen nimmt, der ist noch bis 150 oder so irgendwas. Und wenn man dann irgendwie einen Motorroller nimmt, der geht bis 25 und da habe ich einfach keinen Spielraum. Ja? So, und dementsprechend ist die ja, man wird jetzt vielleicht auch da, Bandbreite an Möglichkeiten ist mit geringerer Feldstärke deutlich weniger. Dementsprechend ist da auch gar nicht so viel Potenzial, würde ich behaupten. Nichtsdestotrotz, das heißt, ja.
Eigentlich muss sich dann sozusagen die Person, die das MRT anschafft, Gedanken machen, welche Magnetfeldstärke sie, in welche Magnetfeldstärke sie investieren möchte, sozusagen.
Ja, das
weil,
absolut.
Genau. Als MTR hat man ja dann da keinen Einfluss mehr drauf. Man kann ja dann das Magnetfeld nicht erhöhen oder niedriger machen.
Richtig, genau. Du kannst es nicht per Knopfdruck einstellen. Das ist absolut richtig. Aber dass man keinen Einfluss auf die Auswahl hat, alleinstehend diese Aussage, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde es immer toll, wenn die Leute engagiert sind und sich mit einbringen und sagen, hier, aus dem und dem Grund wäre aber doch vielleicht ein 1,5er im Vergleich zum 3-Tesla sogar besser. Ja? Oder also diese Vorteile gibt es auch, da kommen wir aber später noch drauf zurück. Genau, jetzt habe ich das eigentlich schon gesagt, die höhere Magnetfeldstärke ist letztendlich bietet mehr Potenzial, weil einfach aufgrund der hohen Feldstärke das Signal-Rauschverhältnis besser ist. Ja, es ist
Was
halt.
ist denn das Signal-Rausch-Verhältnis? Das wird ja wahrscheinlich gleich noch öfters erwähnt werden. Vielleicht
Das wird
können
ganz
wir
oft kommen,
kurz.
weil wir im Prinzip über zwei Punkte reden. Das ist immer das Signal-Rausch-Verhältnis. Das ist zu einem kleinen Punkt der Gewebekontrast und das ist zu einem anderen großen Punkt die Scanzeit. Das sind die drei Punkte, die wir heute betrachten wollen. Und das SNR ist das Signal-Rausch-Verhältnis. Das heißt, wie viel Signal habe ich im Verhältnis zu dem ohnehin vorhandenen Rauschen? Was ist Rauschen? Wenn man sich mal zurückerinnert, die einen oder anderen werden dafür einen Film gucken müssen. Es gab mal Fernseher, die hatten nur eine Antenne auf dem Deckel obendrauf. Manchmal war dann schon ein Kabel dran, dass die Antenne draußen auf dem Dach vom Haus war. Aber es gab die sogenannte Zimmerantenne, die war einfach nur im Zimmer auf dem Fernseher. Und wenn die nicht richtig ausgerichtet war, dann hatte man ein grisseliges Schwarz-Weiß-Bild. Das sind ganz viele Bildpunkte, die immer wieder hin und her gewechselt sind. Und wir haben das immer Ameisenkrieg genannt. So sah das für uns damals aus. Und das ist im Prinzip das Rauschen, was die Antenne aufgenommen hat. Das sind Signale, die von überall aus der Umwelt kommen. Auch wir sorgen für Rauschen. Das sind elektrische Geräte, die in der Umgebung liegen, die sorgen für Rauschen. Das ist überall. Und jetzt kommt es darauf an, bei der Bildgenerierung, dass das Signal, was ich empfange, höher ist als das Rauschen. Weil je höher das ist, umso weniger nehme ich das Rauschen wahr. Das heißt, auf diesen Bildschirm von damals umgelegt, dieser Ameisenkrieg, der ist immer im Bild. Der ist immer da. Man sieht ihn nur nicht, weil das Signal des Fernsehbildes, was übertragen worden ist, deutlich höher war. So, und das Übertragen auf das MR heißt, je mehr Signal wir haben, umso weniger Rauschen haben wir im Bild und umso klarer ist unser Bildeindruck. Weil letztendlich sorgt das Rauschen im Bild immer für einen grisseligen Bildeindruck. Es gibt mit Sicherheit einige Radiologen, die sagen, ja, so ein bisschen rauschend ist schon in Ordnung. Das akzeptiere ich für die höhere Auflösung zum Beispiel oder für das kleinere Field of View, was mit der Auflösung einhergeht. Ja? Und ja, also für mich war damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war diese Aussage, Rauschen ist immer da. Das ist nie weg. Man kann nicht das Rauschen wegnehmen. Außer man hat KI. Aber man kann sein Signal dem Rauschen so anpassen, dass man das Rauschen fast nicht mehr wahrnimmt. Und das ist das Ziel im MRT und das geht bei 3 Tesla leichter als bei 1,5 Tesla.
Dann haben wir ja auch, wenn wir jetzt direkt einfach mal von Anfang anfangen, also der Patient liegt jetzt bei uns im MR und wir müssen jetzt auswählen, was für Spulen wir verwenden für das Bild. Was können wir denn da uns überlegen, was dann was mit der Bildqualität zu tun hat?
Genau, also da gibt es auch eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Und das Erste ist, was viele erstmal so ein bisschen erstaunt, jedes MRT an sich ist schon eine Spule. Das heißt, ich kann den Patienten auf den Tisch legen und jetzt gehen wir davon aus, wir haben keine integrierte Tischspule. Da sind wir nämlich schon wieder bei einer dezidierten Spule, sondern wir haben einfach nur einen Tisch und schieben den Patienten in das MRT rein. Dann haben wir mit dem MRT schon eine Sende- und Empfangsspule. Das heißt, ich kann theoretisch jeden Patienten, egal wie er konfiguriert ist, Hauptsache er passt in die Röhre rein, kann ich scannen. Großer Nachteil ist, da bin ich jetzt vielleicht auch physikalisch nicht ganz der Beste, ist, ich glaube, diese Gantry-Spule, so würde ich die jetzt einfach nennen, die hat nicht diese zahlreichen Kanäle und da sind wir dann bei den dezidierten Spule. Das heißt, ich kann dort keine Beschleunigung anwenden, die meine Bildakquisition deutlich schneller macht. Das heißt, ich muss dort mit längeren Scanzeiten auf jeden Fall rechnen. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, warum wir überhaupt dezidierte Spulen benutzen, ist, das kennt man auch wieder vom Fernsehen damals mit der Antenne, je näher man an der Quelle ist, oder auch mit dem Handy zum Beispiel, Mobilfunkmasten, je näher ich an der Quelle meines Signals bin, umso besser ist mein Signal-Rauschverhältnis. Das heißt, die Gentry-Spule ist relativ weit weg vom Zentrum zum Beispiel des Patienten. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir wollen die Wirbelsäule machen, die liegt in der Mitte vom Patienten und im besten Fall auch in der Mitte vom Tisch. Dann sind die Empfangsspulen in der Gentry maximal weit weg. Das heißt, ich muss sehr, sehr lange scannen oder sehr, sehr lange zuhören, um das Signal eben zu hören und dann eben in Bildpunkte umzuwandeln. Und da kommen dann die dezidierten Spulen zum Einsatz. Das heißt, ich baue kleine Antennen und im besten Fall baue ich sehr starke kleine Antennen, die ich direkt auf das aufzunehmende Objekt bringen kann. Und jetzt gibt es da ganz viele verschiedene Varianten. Da gibt es für den Fuß gibt es einen Schuh, der sieht so ähnlich aus wie so ein Klumpfuß, so als wenn man einen Fuß gebrochen hat und dann da wirklich so eingespannt wird, damit es schön da drumherum anliegt. Es gibt eine Handgelenkspule, es gibt Kopfspulen, sehr, sehr wichtig. Die werden oft dann halt auch missbraucht, weil in so eine Kopfspule kann ich ja alles irgendwie auch reinlegen. Ja? Da wird dann mal ein Fuß reingequetscht, dann gucken die Zehen oben raus. Dann gibt es eine Kniespule, dann gibt es ganz, ganz wichtig, weil, wie der Name schon sagt, Flexspulen, die sind sehr flexibel einsetzbar. Da kann man immer mal was reinwickeln oder man kann was drauflegen oder man kann die Spule wo drauflegen. Das ist immer extrem hilfreich. Also da der Tipp, je näher man am Objekt ist, umso besser ist mein Signal-Rauschverhältnis. Dementsprechend immer die bestmögliche Spule für eine Untersuchungsregion wählen. Und jetzt gibt es innerhalb der Spule schon wieder Techniken, mit denen man die Spulen dann wieder voneinander abgrenzen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vierkanalspule habe, dann hat, ja, wie der Name schon sagt, diese Spule vier Kanäle. Wenn man jetzt so eine Flexspule nimmt, die soll in der Regel oben und unten aufnehmen. Das heißt, ich habe anterior, also von vorne, zwei Spulen und ich habe von posterior zwei Kanäle. Kanäle. So. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt aber hingehe und nehme eine 16-Kanalspule, die ansonsten genauso konfiguriert ist, dann habe ich anterior 8 Kanäle und von posterior 8 Kanäle. Und grundsätzlich, ohne jetzt weiter auf die Physik einzugehen, kann ich sagen, je mehr Kanäle meine Spule hat, umso besser ist das Empfangssignal, was die empfangen kann. Umso besser ist mein Signal-Rauschverhältnis. Mhm. Das heißt, auch da lohnt es sich natürlich zu investieren und zu sagen, je nachdem, was man an Untersuchungen vorhat zu machen für sein Institut, für seine Abteilung, dementsprechend auch die passenden Spulen zu wählen. Es ist jetzt nicht notwendig, eine ultra krasse Kopfspule zu nehmen, wenn man einfach nur Routineschädel jeden Tag untersuchen will. Mhm. Wenn man aber eine Spektroskopie oder sowas zum Beispiel machen will, wo man starke Gradientenleistung auch braucht, um auch diffusionsgewichtete Bildgebung zu machen, Episequenzen und so weiter, dann ist auch eine hochkanälige Spule natürlich super hilfreich, ja. Genau, also zu den Spulen. Hochwertige Spulen sind immer besser für das Signal-Rausch-Verhältnis und haben aber nur auf die Scanzeit zurückzukommen, nur bedingt Einfluss auf die Scanzeit. Eine Einkanalspule kann nicht beschleunigt werden. Jetzt sind wir bei Beschleunigungstechniken. Da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich es in vielen Fällen nicht im Detail erklären kann, aber jeder kennt das, es gibt zum Beispiel bei GE ist es Acceleration mittels ARC oder mittels ACID nennt sich das dann. Und dann kommen jetzt so neue Begriffe wie Hypersense noch dazu und so weiter. Also ich kann die Bildgebung beschleunigen, weil ich meine Kanäle unterschiedlich schalten kann. Mhm. Und das sagt es auch schon, wenn ich keine unterschiedlichen Kanäle habe, die ich schalten kann, kann ich es auch nicht beschleunigen. Genau, also in dem Fall ist es dann der Vorteil, habe ich mehr Kanalspulen, kann ich beschleunigen, das heißt schneller scannen. Genau.
Sehr gut. Also wir haben jetzt unseren Patienten auf dem Tisch. Er hat eine schön nah anliegende Spule auf dem Körperteil, den wir untersuchen. Und dann gehen wir raus an unseren Tisch und starten die Untersuchung. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal drauf achten, was für Aufnahmeparameter wir überhaupt haben. Also was gibt es denn da für unterschiedliche Aufnahmeparameter, die wir beachten müssen?
Also willst du jetzt auf Schichtdicke und so weiter raus, oder?
Nee, ich wollte jetzt eigentlich auf die TR, auf die TE, auf die TI.
Okay, also das sind ja letztendlich so die, ich nenne sie jetzt mal, Detailparameter schon. Das ist, da okay. geht's, Geht's ja
Dann
wirklich
gehen
schon in
wir
die Tiefe.
erst auf die von oben runter sozusagen.
Ja, wir haben hier eine Liste. Wo? Wer hätte es gedacht? Genau, von oben runter. Also grundsätzlich muss man ja erstmal dazu sagen, man wählt sein Protokoll aus und im besten Fall hat die Leitung oder die Applikation oder wer auch immer bei euch die Protokolle aufsetzt, da schon mal Vorarbeit geleistet und hat im besten Fall nahezu jede Untersuchung, die bei euch gefahren werden soll, schon mal angeschaut und im besten Fall optimiert. Das heißt, es gibt einen grundlegenden Stock an Parametern, der ist schon da. Und im Prinzip sollte jeder in der Lage sein, eine Sequenz aus dem passenden Anatomiebaum, nenne ich es jetzt mal, zu wählen und zu untersuchen. Und jetzt wollen wir nicht ganz von vorne anfangen. Es gibt T1-Sequenzen, es gibt T2-Sequenzen, es gibt STIR, es gibt PD, es gibt Gradientenechosequenzen und damit würde ich es auch erstmal schon mal belassen. Und jede dieser Sequenzen hat bestimmte Parameter. Und jetzt hat der liebe Benui Bilbo auf einer Fortbildung in Münster, liebe Grüße an der Stelle, mal einen Satz gesagt, das fand ich genial. Und zwar haben wir halt unsere Standardprotokolle. Und wenn man diese Standardprotokolle immer auf jeden anwendet, dann wird man früher oder später enttäuscht werden, weil eben nicht jeder Patient gleich ist. Und Benoit hat da mal eine Präsentation gemacht, wo er zwei Unterarmbilder gezeigt hat. Und das eine Bild war super gut, das andere Bild war super schlecht. Also die Frage war, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern? Und es sind alle möglichen Parameter aufgezählt worden, was wir vorhin schon durch hatten. Also Schichtdicke, Field of View, Matrixgröße, Mittelungen, Spule, falsche Magnetfeldstärke, falsches Gerät, anderes Gerät. Und der Unterschied war einfach nur der, hört sich böse an, guter MTA, schlechter MTA. Weil heute MTR, damals hat er noch MTA gesagt. Das ist ein Zitat. Genau. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern das hängt einfach damit zusammen, wie gut man eben ausgebildet ist am MRT. Ja, und jetzt wissen wir, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die MRTs fahren, aber nicht unbedingt so viele Leute, die unbedingt wissen, was sie da machen, sondern die haben gelernt, es zu steuern. Das ist auch völlig in Ordnung, aber haben sich mit Parametern und so weiter noch nie auseinandergesetzt, weil sie die Zeit nicht dazu hatten, vielleicht auch, weil sie wenig Schulung hatten. Da gibt es viele mögliche Gründe und da mache ich auch keinem einen Vorwurf. Aber das ist der entscheidende Punkt. Also ich kann nicht jede Untersuchung, jedes Protokoll eins zu eins für jeden Patienten nehmen. Das klappt bei einem Knie noch ganz gut, bis das Knie zu einem 180-Kilo-Patienten gehört, weil dann komme ich in das Problem, dass die Spule zum Beispiel nicht mehr passt. Das heißt, ich muss auf eine andere Spule umswitchen. Haben wir vorhin gesagt, andere Spule, in der Regel ist die dann schlechter, weil ich nehme ja grundsätzlich erstmal die bestmögliche Spule fürs Knie. Also habe ich eine schlechtere Spule. Das heißt, mein Protokoll passt nicht mehr für diese schlechte Spule. Ich habe wieder mehr Rauschen im Bild. Also habe ich im besten Fall ein vorbereitetes Protokoll für die schlechtere Spule oder ich muss halt anfangen, MRT zu fahren und meine Parameter dahingehend optimieren. Genau, und da fangen wir jetzt an. Das heißt, wir sind da jetzt bei der Schichtdicke zum Beispiel. Und da habe ich ja vorhin schon kurz angeteasert, wenn wir eine Schichtdicke von 3 mm haben, dann ist das erstmal gut. Das ist so ein gutes Mittelmaß für alles Mögliche. Aber wenn es zum Beispiel um eine Zyste geht, die 20 cm Durchmesser hat, da brauche ich nicht mit 3 mm durchschichten. Das macht keinen Sinn. Ja, das mache ich vielleicht noch zusätzlich, weil ich die Niere auch irgendwie nochmal hochaufgelöst darstellen will. Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Zyste ist an der Niere, da ist es am wahrscheinlichsten, würde ich behaupten. Und dann reicht es da auch zu gucken, was gibt die KV vor. Und ich glaube, beim Abdomen gibt die KV 5, wenn nicht sogar 6 mm vor. Ich glaube eher, es sind 5. Also kann ich hingehen und kann meine Schichtdicke von 3 auf 5 erhöhen. Das heißt in dem Umkehrschluss aber, ich kann jetzt das nicht exakt in Prozent ausrechnen, aber von 3 auf 6 werden es verdoppeln. Also von 3 auf 5 ist nicht ganz verdoppeln. Ja? Damit also verdoppelt sich nicht ganz mein Signal zu Rauschverhältnis. Das heißt, wir können festhalten, eine Erhöhung der Schichtdicke, also eine Verschlechterung im Prinzip, ja? Also ich mache dickere Schichten von 3 auf 6 mm, verbessert das Signal-Rauschverhältnis. Aber Es verschlechtert natürlich gleichzeitig meine Bildinformation. Das heißt, wenn ich eine Feinuntersuchung machen soll, für die Hypophyse zum Beispiel, habe ich vorhin gesagt, da fahren wir mit 1 bis 2 Millimetern drüber. Und jetzt habe ich da aber eine Schicht von 6 Millimetern, weil ich jetzt irgendwie mehr Signal nehmen will. Dann passt fast meine komplette Hypophyse in diese Schicht rein.
Ja.
Das hat den ganz großen Nachteil, dass alles Signal, was innerhalb dieser Schicht empfangen wird, wird gemittelt. Das heißt, wenn da ein Tumor drin sitzt, genau in dieser Schicht, der ist nur 2 Millimeter groß, dann kann es passieren, dass ich den nicht sehe, weil das Signal von dem Tumor und von dem umliegenden Gewebe wird gemittelt. Das heißt, es wird ein Einheitsbrei in dieser Schicht. Das ist auch der Bildeindruck, den man unter Umständen dann wahrnimmt. Wenn man dann eine ziemlich hohe Auflösung hat, dann auch da verweise ich auf einen Kollegen, da hat der Helder Reboredo von Siemens, der bezeichnet das immer dann schön als Pommes. Wir haben dann kein Voxel mehr, was ja im besten Fall quadratisch ist, sondern wir haben dann eine Pommes. Da kann man sich
Ja,
das am
okay.
besten vorstellen. Ja, also die Schicht geht einfach viel zu tief in die Tiefe. Und das heißt, mein Bildeindruck verschlechtert sich. Aber um jetzt den Parameter Scanzeit für die Schichtdicke noch aufzugreifen, wenn ich natürlich dickere Schichten wähle, brauche ich weniger Schichten, was
Genau.
natürlich meine Scanzeit dramatisch verkürzt. Und da kann man ganz klar sagen, Hälfte der Schichtanzahl ist die Hälfte der Zeit. Ja?
Ja.
So, also damit kann man dann schon spielen. Das heißt, auch wenn ich von 3 auf 4 Millimeter hochgehe, um es nicht so dramatisch zu machen, kann ich tatsächlich viel Zeit sparen. Ja? Und gewinne Signal dazu. Also adipöser Kniepatient als Beispiel, dann scanne ich vielleicht nicht mit 3 mm, sondern mit 4 mm. Und es geht zum Beispiel um eine Baker-Zyste oder sowas. Und dann hätte man ein gutes Beispiel, wo ich auf die niedrige Schichtdicke verzichten kann. Und dann haben wir mehr Signal bei der schlechteren Spule und trotzdem halt gute Bilder dann.
Dann bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel mit dem adipösen Knie. Da kann es ja auch passieren, dass dann das Sichtfeld, was wir haben, gar nicht ausreicht, um das ganze Knie darzustellen. Da können wir ja also dann das Field of View auch vergrößern. Man könnte ja denken, das macht dann gar nichts mit dem Bild, aber auch das hat ja einen Einfluss
Ja,
auf
massiv.
das Signal-Rausch-Verhältnis.
Genau. Was man halt immer nicht vergessen darf, wenn man das Field of View anpasst. Also in erster Linie kriegt man die Information Field of View größer, macht mehr Signal-Rausch-Verhältnis, besseres Signal-Rausch-Verhältnis. So, aber woran liegt das letztendlich? Und da haben wir dann auch schon direkt den Schritt zur nächsten, zum nächsten Parameter, weil Field of View ist immer direkt abhängig mit der Matrixgröße. Das heißt, habe ich ein, jetzt nehmen wir ein gutes Beispiel, von ein Field of View von 25 Zentimetern. So, und habe eine Matrix von 250 mal 250. Ist jetzt einfach, damit es einfach zu rechnen
Einfach
ist.
zu rechnen.
Genau. Und eine Schichtdicke von 3 Millimetern zum Beispiel, dann habe ich eine Auflösung von 3 mal 1 mal 1 Millimeter. So, das heißt, meine Pixel sind 1 mal 1 Millimeter breit und lang. Genau. Und haben eine Tiefe von 3 mm. Das heißt, das ist die Definition an Wasserstoffprotonen, um die es ja geht. Die will ich ja empfangen. Also das Signal der Wasserstoffprotonen will ich empfangen. Und in diesem Voxel ist eine definierte Anzahl dann an Wasserstoffprotonen drin. So, wenn ich jetzt hingehe und verdoppele das Field of View von 25 cm auf 50 cm, das wäre jetzt sehr weit hergeholt, aber das ist
Ja.
einfach vom Beispiel her ganz gut. Dann verändert sich meine Matrix automatisch von 3 mal 1 mal 1 Millimeter auf 3 mal 2 mal 2 Millimeter. Das heißt, meine Tiefe bleibt gleich, an der Schichtdicke habe ich nichts geändert, aber meine Pixel haben sich automatisch über das größere Field of View verteilt. Das heißt, da ich den Wert nicht angepasst habe, sind meine Pixel jetzt größer und meine Auflösung dadurch schlechter. Ja, das heißt, ich habe jetzt statt 1 Millimeter Pixel 2 Millimeter Pixel. Ich habe aber auch deutlich mehr Signal, weil in 2 mal 2 mal 3 Millimetern ja viel mehr Wasserstoffprotonen enthalten sind, die pro Pixel zu meinem Signal beitragen, als in 1 mal 1 Millimeter. Und das heißt, wenn ich das Field of View anpasse, muss mir immer bewusst sein, wie stark verschlechtert sich meine Auflösung, Bin ich bereit, das zu akzeptieren für ein höheres Signal, weil ich aufgrund verschiedenster Konfigurationen, bleiben wir bei dem Knie, jetzt ein schlechteres Signal habe? Das heißt, ich bin bereit zu sagen, okay, für ein insgesamt besseres Bild will ich eine schlechtere Auflösung akzeptieren. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich, wenn ich das Field of View vergrößere, automatisch auch die Matrix anpassen. Das wäre, wenn ich jetzt hier bei dem Beispiel bleibe, 25 mal, ne, bei 250 mal 250, müsste ich bei 50 cm hingehen und auf 500 mal 500 gehen. Dann würde sich an meinem Voxel nichts verändern, aber auch mein Signalrauschverhältnis würde sich nicht verändern. Es wird sich wahrscheinlich ein bisschen verändern. Aufgrund des größeren Field of Views habe ich ja insgesamt dann auch halt viel mehr Masse, die in mein Signal einträgt. Also ich habe ja dann, mein Bilderrahmen erfasst ja dann viel mehr Körper, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dementsprechend ist es insgesamt trotzdem mehr Signal. Das kann ich jetzt aber persönlich schlecht beziffern, wie viel das dann ausmacht. Ja. Aber rein rechnerisch wäre es erstmal so, dass pro Pixel sich dann das Signal nicht verändert. Fürs Gesamtbild verändert sich es aber trotzdem. Ja.
Genau. Da muss man natürlich dann aufpassen, weil je mehr Pixel man untersuchen möchte, desto länger dauert es ja dann auch.
Richtig, genau. Und da sind wir eben bei dem Verweis auf die Scanzeit. Ein vergrößertes FOV an sich hat erstmal keinen Einfluss auf die Scanzeit. Gehe ich jetzt aber hin und sage, ich will meine Matrix beibehalten, dann verändert sich die Scanzeit pro Pixel, der dazukommt, mal der TR jeweils, weil ich pro Pixel einmal scannen muss. Habe ich zwei Necks, zweimal scannen muss. Das heißt, ich nehme proportional mit meiner Anzahl an Pixeln, nimmt die Scanzeit eben auch zu. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was man hat, wenn man einfach nur ein größeres Field of View macht, dass man halt die Matrix immer im Auge behalten muss. Was passiert da und was passiert dann mit meiner Scanzeit? Ja? Genau. Ansonsten hat das Field of View keinen Einfluss auf die Scanzeit. Wenn man einfach nur von 22 auf 24 geht, bleibt die Scanzeit einfach gleich. Man hat einfach ein bisschen mehr Signal im Bild tatsächlich und eine schlechtere Auflösung.
Ja,
genau.
Das fand ich auch so interessant, weil ich dachte früher immer, je kleiner das Field of View, desto besser wird das Bild, weil es ja eine höhere Auflösung hat. Aber es ist halt natürlich dann, das Signal-Rauschverhältnis wird ja dann immer mehr, wenn ich das kleiner mache. Und das war mir am Anfang nicht so bewusst. Und da bin ich öfters mal in die Falle getappt, sozusagen.
Ja, das passiert vielen, muss man wirklich sagen. Also normalerweise spricht man beim MR ja immer von einer maximalen Auflösung. Das stimmt nicht ganz. Man kann bei dem einen oder anderen Hersteller auch höher gehen. Macht man aber selten. Und so die maximale Auflösung war immer so 512 mal 512. So, also von der Matrix her. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man diese maximale Matrix erreichen will, dann wird man von oben runtergehen bei einem Field of View von 50 halt immer kleiner in seinem Pixel. Ja, also man lässt die Matrix bei 512 mal 512. Das heißt, je kleiner dein Field of View ist bei einer 512er Matrix, umso kleiner ist eben auch dein Volumenpixel, dein Voxel, was eben die Anzahl der Protonen innerhalb dieses Voxels deutlich verringert und dementsprechend schlechteres Signal produziert. Aber wir sprechen dann da eben auch von den sogenannten HR-Aufnahmen. Ja, also je höher unsere Auflösung ist, wie beim Fernseher auch letztendlich, und je dünner unsere Schicht und wir trotzdem die Zeit investieren, dass das ein gutes Bild wird, umso besser sind die Aufnahmen letztendlich. Ja, und genau. So, jetzt haben wir ja schon mehrfach angesprochen, dass wir das Bild auch nicht nur einmal messen können, sondern auch mehrfach messen können, was von der Logik her ja schon ganz stark danach klingt, dass das viel Zeit kostet. Ist auch genau so. Also wir sprechen jetzt von den sogenannten Mittelungen oder auch NECs. Und das basiert im Prinzip darauf, dass man hingeht und sagt, okay, jetzt habe ich einmal meinen K-Raum gefüllt, bin einmal diese Matrix, die dem System vorgegeben worden ist, durchgegangen. Aber ich bin jetzt irgendwie in einem Bereich, wo ich trotzdem wenig Signal habe. Ich brauche jetzt mehr Signal. Dann kann ich die Mittelung erhöhen. Das heißt, ich mache nicht nur einmal den K-Raum, sondern ich mache den zweimal voll. Und summiere dieses Ergebnis aufeinander und habe dementsprechend mehr Rauschen. Jetzt habe ich mehr, selber vorweggenommen. Genau, Mist, ich wollte so als Highlight bringen. Habe ich mehr Signal. Aber. Genau. Was mache ich, wenn ich beides zweimal messe? Ich messe jedes Pixel, jedes Voxel zweimal. Ich messe im Umkehrschluss aber auch das Rauschen zweimal. Und frag mich nicht, woher es kommt, da bin ich rechnerisch raus, aber man sagt im Prinzip, dass die Verdopplung der NEX nur die Wurzel aus 2 an mehr Signal bringt.
Okay.
Weil ich eben das Rauschen mit verdopple. Also ich
Okay,
kann nicht
also
sagen, Verdopplung
ja.
der NEX ist die Verdopplung des Signals, weil ich das Rauschen mit verdopple. Das heißt, ich muss das Rauschen wieder rausrechnen. Und dann habe ich meine effektive Verstärkung des Signals. Das ist die Wurzel aus 2.
Okay. Also hört sich jetzt erstmal ein bisschen unlogisch an, weil wenn man es doppelt macht, dann müsste es ja eigentlich auch doppelt bleiben und an dem
Genau.
Verhältnis würde sich ja theoretisch so rechnerisch nichts ändern, aber anscheinend ist das so.
Ich überlege gerade, ob ich ein anderes Bild nehmen kann. Nee, fällt mir jetzt so nichts ein. Ich habe jetzt überlegt, ob man es mit Flüssigkeiten oder so darstellen kann. Aber wenn ich zwei Flüssigkeiten im Glas habe, von dem einen 10 Milliliter, von dem anderen 90 Milliliter, habe ich in Summe 100 Milliliter. Jetzt verdopple ich das, dann habe ich 180 von dem einen und 20 Milliliter von dem anderen.
Das Verhältnis ist ja trotzdem
Das
das gleiche.
Verhältnis ist
Also
dann
es
das
müsste
Gleiche,
sozusagen eigentlich auf
genau.
dem Bildeindruck gleich sein. Vielleicht hat das aber ja auch irgendwas mit dem K-Raum zu tun, dass es dann eben
Genau, also
nicht so
da
ist.
bin ich tatsächlich raus. Ich weiß, dass es so ist und
Ja.
mache mir diesen Umstand halt auch zunutze, dass ich halt dran denke, okay, die NEX verdoppeln ist jetzt nicht unbedingt das Maß der Dinge. Ja, das kann
Ja.
man in vielerlei Hinsicht machen, ist aber jetzt nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich jetzt meine Zeit optimieren will, weil ja, NEX verdoppeln ist halt schlecht. Aber auch da gibt es so einen kleinen Clou, den ich gern verraten möchte. Was man immer auch machen kann, ist, wenn ich ein Bild habe, was nicht beschleunigt ist, also ein grundsätzliches Scanprotokoll, was nicht beschleunigt ist, und habe das Grundprotokoll mit einem NEX gespeichert und habe jetzt einen Patienten, der wackelt so ganz leicht. Also grundsätzlich sind meine Bilder in Ordnung mit diesen Parametern. Und jetzt habe ich einen Patienten, der wackelt ganz leicht. Dann ist es tatsächlich nicht verkehrt, hinzugehen und zu sagen, okay, ich scanne den jetzt mit 2 NECs, habe dadurch die doppelte Scanzeit erstmal, aber auch mehr Signal. Ich gehe jetzt aber im Umkehrschluss dahin und mache dafür eine Beschleunigung rein auf 2. Das heißt, ich gleiche die erhöhte Scanzeit durch die Beschleunigung wieder aus. Es gibt mir insgesamt nicht wirklich mehr Signal dann, weil die Beschleunigung kostet mich Signal. Alles, was Zeit spart, kostet Signal. Das heißt, NEX und Beschleunigung heben sich im Prinzip auf. Aber ich habe einen ganz entscheidenden Punkt, den ich dazu gewinne. Wenn ich jedes Pixel zweimal messe, habe ich unter Umständen, wenn der einmal kurz gewackelt hat und beim zweiten Mal nicht, habe ich zwei Bildinformationen, die miteinander gemittelt werden wieder. Sind wir wieder bei Mittelung, ja? So, diese Informationen werden gemittelt. Das heißt, ich habe tatsächlich auch eine Form von Bewegungsreduktion und dadurch wieder bessere Bilder. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt NEX verdopple und dadurch und die Beschleunigung reinbringe, habe ich Bewegungsreduktion, kein Signalverlust und kein Scanzeitverlust.
Ja, praktischer Tipp. Das kann man sich doch mal merken.
Genau. Ja, Verringerung der NEX wäre natürlich im Umkehrschluss genau das Gleiche. Ich habe weniger Scanzeit und damit aber auch weniger Signal, ne? Und auch nicht die Vorteile, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, die in Bezug auf die Bewegung halt sind. Genau. Die NEX ist auch so ein Punkt, der ganz entscheidend zum Tragen kommt, wenn man über KI spricht. Also wir haben ja jetzt bei fast allen Herstellern diese Deep Learning-Algorithmen. Um da mal so einen kurzen Querverweis noch reinzubringen. Warum spart man mit der KI so viel Zeit? Was macht die? Also in der aller Regel versucht die KI, das Rauschen zu minimieren. Beziehungsweise schon gar nicht erst mit in die Bildberechnung eingehen zu lassen. Ja? Und das hat den ganz großen Vorteil, dass ich die NEX reduzieren kann. Und bevor Deep Learning-Algorithmen zum Einsatz kamen, waren bei sehr, sehr vielen Gelenkuntersuchungen, überall da, wo ein bisschen Bewegung und so weiter drin ist, war eigentlich standardmäßig die Untersuchung mit 2 NEX. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dass die Hälfte der NEX auch die Hälfte der Scanzeit bedeutet, dann ist ganz klar, wo diese 50% Scanzeitersparnis herkommen. Denn ich kann mit dem Deep Learning-Algorithmus das Rauschen reduzieren. Gehe einfach hin als erster einfacher Schritt und reduziere die NEX von 2 auf 1 und habe 50% an Zeit gespart. Liebe Hersteller, vielen Dank für
Vielen
die
Dank.
Nein, wir werden nicht gesponsert, also es war jetzt unbezahlte Werbung,
Ja.
aber das ist so der einfachste Erklärungsschritt, warum Deep Learning so viel hilft. Da gibt es noch viele andere, aber dazu in einer anderen Folge wahrscheinlich eher
Ja.
mal. Genau. So, und jetzt haben wir noch eine ganze Liste mit kleineren Parametern. Da wird es tatsächlich schwieriger. Das muss man schon so sagen. Deswegen wäre mein Punkt, die auch nur so grob
Ja.
anzusprechen. Und letztendlich, wenn da jemand mehr dazu hören will, dann schreibt uns das gern in die Kommentare unter unseren Posts, die wir veröffentlichen auf Instagram, LinkedIn und YouTube. Und da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Und genau, um da mal anzufangen, TR und TE-Zeit, weißt du noch, was es ist? Kannst du es
Also
beschreiben?
TR heißt ja Time of Repetition, glaube ich. Also
Perfekt.
sozusagen, wie lange es dauert, bis der Hochfrequenzimpuls erneut eingeschaltet wird. Und TE ist die Time of Echo, also sozusagen die Zeit, die vergeht, bis man das Signal misst.
Richtig, genau
Ja.
richtig. Ja, genau. Repetitionszeit, genau. Braucht man einfach, genau, warum brauche ich eine TR-Zeit? Also warum muss ich warten, bis ich einen neuen Hochfrequenzimpuls schalten kann? Einfach weil die Protonen sich auch wieder entspannen müssen. Ja, so, ich kann nicht die auf Dauerstrom halten und messen, das funktioniert nicht.
Dann gibt es ja auch kein Signal. Also.
Genau, ja. Also wir müssen einmal die Anregung schalten, müssen kurz warten, bis die Protonen in den angeregten Zustand kommen. Das ist dann die TE-Zeit. Die ist im Verhältnis auch relativ kurz. Und dann müssen wir einfach warten, bis die Protonen wieder entspannt sind, um sie eben neu anregen zu können.
Ja.
Um das so ein bisschen bildlich darzustellen, ich fände das immer ganz gut, wenn man irgendwie so Metaphern dafür benutzen kann. Ich habe da immer so einen Militärchor vor Augen. Und dieses Militärchor ist jetzt gerade in seinem nicht angespannten Zustand. Das heißt, die wuseln alle wild auf dem Paradeplatz, sage ich jetzt mal so rum, und machen alle, was sie wollen, rufen alle irgendwas. Man versteht eigentlich kein Wort, was da jeder Einzelne sagt. So. Jetzt kommt aber der Kommandant und der pfeift einmal in die Trillerpfeife. Das ist quasi unser HF-Impuls, das ist die Anregung. Und in dem Moment, wo der pfeift, sortieren sich alle Militärleute und stehen stramm. So, und das dauert ja einen Moment, bis die sich aus ihrer Position in die korrekte Position eingereiht haben und stramm stehen. Das ist die Zeit, die wir warten müssen, um unser Signal zu empfangen. Und die wissen jetzt zum Beispiel, wenn sie alle stramm stehen, dann müssen sie irgendwas, Ayo, Captain Jack rufen oder sowas. Ja, keine Ahnung. So, und das ist unser Signal. Wenn jetzt die alle gleichzeitig Ayo, Captain Jack rufen, oder beim Konzert kann man sich das auch gut vorstellen, der Sänger schreit auf der Bühne, gib mir ein O, und die sagen alle unten wow, ja. Das ist unser Signal, was wir empfangen, weil alle gleichzeitig, jeder Einzelne würden wir fast nicht hören, oder wenn die alle irgendwann durcheinander das rufen. Aber wenn die alle gleichzeitig loslegen, haben wir ein brutal hohes Signal und wir hören nichts anderes in dem Moment. So, und die können aber jetzt nicht die ganze Zeit da stehen und das Signal rufen, sondern die müssen irgendwann wieder Luft holen. Und das ist der Moment, in dem sie sich entspannen, wieder rumwuseln, bis der Kommandant oder wer auch immer dann wieder in seine
Die
Trillerpfeife
neue
pfeift und
Trillerpfeife.
bam, nochmal erneut das Ganze. Ja, genau. Das sind TR und TE. Und haben die Einfluss auf das Signal? Ja, haben sie. Vor allem die TR-Zeit. Denn je länger ich warte, bis ich meinen neuen Hochfrequenzimpuls schalte, umso mehr Protonen sind auch wieder entspannt, die dann zur Signalgebung beitragen. Um Zeit zu sparen, hat man sich aber entschieden, man wartet nicht immer, bis alle wieder da sind, ne? Sondern
Ja.
ich glaube so um die 70%, das ist so der Zeitrahmen, den man sich da irgendwann mal gesteckt hat. Aber da braucht man eigentlich nicht drüber nachdenken, man sollte die TR-Zeiten so ein bisschen im Kopf behalten. Das ist für eine T2-Sequenz, ist eine TR bei 1,5 ab 2000 ungefähr, bei 3 Tesla dementsprechend doppelt so hoch, also ungefähr bei 4000 spricht man da von einer angemessenen TR-Zeit für eine T2-Sequenz. Und bei einer T1-Sequenz um die 500, und da würde ich tatsächlich auch bei 3 Tesla nicht viel höher gehen. Wenn man jetzt Kontrastmittel gegeben hat und Fettset-Sequenzen gemacht hat, dann kann man da noch ein bisschen entspannter rangehen. Aber T1 sollte so um die 500 Millisekunden dann eben nicht überschreiten.
Wie
Genau.
ist es bei einer Protonendichtemessung?
Protonendichte haben wir ja, also jetzt erstmal noch kurz die TE für
Okay, ja.
T1 und T2 und dann würde ich Protonendichte sagen, weil das liegt genau dazwischen.
Ja.
Die TE ist wiederum bei einer T1 sehr, sehr niedrig. Also meistens sagt man so niedrig wie möglich, wie es vom Scanner vorgegeben wird. Da sind wir bei, keine Ahnung, 8 Millisekunden oder so. Und bei einer T2 bei ungefähr 80 Millisekunden. Durchaus auch mal 100 Millisekunden, 120 Millisekunden. Das kommt dann tatsächlich darauf an, wie stark ich mein Signal von den Wasserprotonen eben haben möchte. Und du hast jetzt gerade angesprochen, die PD, die ist da so ein Sonderfall, das ist die Protonendichte. Die hat eine relativ kurze TE, aber die lange TR. Also die liegt da genau dazwischen. Wobei T1 beides kurz ist, bei TR beides lang, wie man so schön sagt, ist es bei PD so, dass die TE relativ kurz ist. Man
Ja.
spricht da bei 3 Tesla, da habe ich einfach mehr Erfahrung. Aber ich glaube, bei 1,5 Tesla ist es nicht weit darunter. Ich würde jetzt einfach die Spanne zwischen 20 und 40 sagen, ist die TE-Zeit für eine PD. Und bei der TR so ab 1500 nach oben. Ja, je nachdem, wie stark du ein T2-Signal dann haben
Ja.
möchtest. Und da kannst du halt dann spielen. Da kannst du sagen, okay, wie weit will ich jetzt, dass ein T1-Einfluss in meiner PD ist? Wie weit will ich, dass ein T2-Einfluss in meiner PD ist? Und kannst da quasi so den Regler hin und her schieben. Es ist ja nie so, dass du ein reines T1-Bild oder ein reines T2-Bild hast, sondern du hast ja immer eine Gewichtung. Und da sind wir jetzt wieder ähnlich wie beim Signal-Rausch-Verhältnis. Du gewichtest die T1 versus die T2. Was will ich mehr haben? Und dementsprechend musst du deine Parameter schieben. Genauso wie
Ja.
beim Signal-Rausch-Verhältnis gewichtest du ja auch dein Signal gegenüber dem Rauschen im Prinzip. Ja? Genau, und die PD liegt da dazwischen. Auf die Scanzeit hat die TE keinen Einfluss. Erklärt sich eigentlich logisch, weil der Faktor, wann ich meinen HF-Impuls wiederhole, wird durch die TR-Zeit bestimmt. Und da die TE-Zeit immer kleiner als die TR-Zeit ist, hat die TE-Zeit keinen Einfluss auf die Scanzeit. Die TR natürlich umso mehr. Ob ich jetzt 4 Sekunden warte, bei 4000 TR habe ich 4000 Millisekunden, das sind 4 Sekunden. Richtig?
Ja.
Genau. Oder ob ich 8 Sekunden warte, bis ich meinen neuen Anregung starte, doppelt so viel Zeit. Das geht ganz klar auf Kosten der Zeit. Und da kann man dementsprechend auch lange Messzeiten dann bekommen. Ja? Genau.
Wir haben jetzt hier noch einen Parameter, der heißt TI-Zeit. Und ich muss sagen, ich hab keine Ahnung, was das ist.
Dann hast du aber bestimmt schon mal von der Sequenz STIR gehört.
Genau,
Fahren Sie
irgendwas
mal eine
mit
STIR noch dazu.
Inversionsmessung.
Richtig, Short Tau Inversion Recovery heißt das.
Ja.
So, und das ist die Inversionszeit. Short Tau Inversion Recovery. Ich will jetzt nicht die Sequenz aufdröseln, wie die gefahren wird. Letztendlich heißt es aber, dass wir einen Inversionspuls schalten. Das heißt, wir kippen alle Protonen einmal um 180 Grad.
180 Grad, ach, das war das. Okay, dann habe ich es doch
Genau.
schon gehört.
Und warten, bis diese dann quasi im Nulldurchgang sind. Und die Protonen, die nach einer definierten Zeit im Nulldurchgang sind, geben kein Signal ab.
Ja.
So, und wofür nutzen wir das?
Um Fett zu reduzieren.
Zu sättigen, genau,
Zu
Fettsättigung.
sättigen, ja.
Genau, für die Fettsättigung. Man kann das aber auch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel bei der Flare. Da haben wir
Ist
Fluid.
ja auch eine
Richtig.
Inversionsmessung, ja, okay.
Man merkt das immer an dem IR. Das IR steht für Inversion Recovery. So, und wir haben bei der Flare haben wir das Fluid Attenuated Inversion Recovery. Da versuchen wir mit dem Inversionspuls den Liquor zu unterdrücken. Wir haben eine T2-Messung, die bekannterweise Flüssigkeit hell darstellt. Jetzt ist Liquor nach Definition eine Flüssigkeit. Also ist die eigentlich hell im T2-Bild. Aber es ist eine andere Flüssigkeit als reines Wasser. Und dementsprechend kann ich den Liquor mit einem Inversionspuls unterdrücken und sehe dann nur noch
Nur noch
Wasser.
das Wasser. Ah ja, okay.
Ja, genau. So, also wir haben einen Inversionspuls von 180 Grad und warten, bis das bei 0 ist, damit es kein Signal abgibt. Und da gibt es einfach Zeiten, die man für gewisse Strukturen eben dann braucht.
Mhm. Ja.
Die kann man mit Sicherheit auch irgendwo nachlesen. Letztendlich hat der Hersteller aber seine Zeiten schon relativ gut festgelegt. Ich kann es bei 3 Tesla ist es für eine Stier zum Beispiel, ist eine Fettsättigung unter 180 Millisekunden in der TI braucht man da gar nicht gehen. Da habe ich schon Messungen gesehen, die waren dann bei 150 oder so und die werden dann als Stier verkauft. Da hat aber keiner in irgendeiner Form sich mal Gedanken drüber gemacht, ob das Fett wirklich gesättigt ist, weil das ist dann nicht gesättigt, das ist dann grau. Ja?
Ja.
So, je höher du den dann setzt, da kann man sich dann auch rantasten, so zwischen 180 und 200 hast du bei 3 Tesla eine gute Fettsättigung in der Stier. Wohlgemerkt, je länger die TI-Zeit ist, umso länger wird auch da meine Messung, weil ich diese Zeit eben vor meine Messung mit einplanen muss. Also die kommt dann nochmal sozusagen obendrauf. Das heißt, bisher war es auch immer so, dass Stier-Sequenzen deutlich weniger, also schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis hatten. Dementsprechend war man schlechter in der Auflösung und hat eine lange Messzeit. Das hat sich durch KI aber Gott sei Dank geregelt. Die Stier hat eine kleine, wie nennt man das dann, Renaissance erlebt.
Ja.
Ja, die ist wieder voll da und greift voll an mit all ihrem Potenzial, gerade was die Fettsättigung angeht, im Halsbereich zum Beispiel oder in anderen Regionen. Also muss man auf dem Schirm haben und ist dementsprechend eine sehr, sehr wichtige Sequenz, insbesondere so bei Frakturgeschichten und so weiter. Genau.
So. Ach so, jetzt fehlt noch Flipwinkel und Echozug.
Ja, Flipwinkel, was ist das? Das ist der Moment, in dem die Protonen flippen. Kann man sich jetzt nicht so viel drunter vorstellen, aber man kann im Prinzip einstellen, wie weit bei der Anregung die Protonen gekippt werden oder nicht. Ja, und dementsprechend haben die eine andere Relaxationszeit. Wenn ich die weit flippe, dann brauchen sie länger, um zurückzugehen. Wenn ich die kurz flippe, ist es weniger. Hat keinen Einfluss meines Wissens nach auf das Signal-Rausch-Verhältnis. Wobei, doch, es gibt Beispielbilder, die sagen halt ein kürzerer Flipwinkel oder dass da eine Änderung ist. In den Bereichen, in denen wir damit spielen, weil, wie gesagt, ja grundsätzlich erstmal Vorgaben da sind, ändert sich da nicht viel. Also ob ich jetzt mit 90 oder 110 flippe, macht erstmal für den Laien keinen großen Unterschied. Was man aber durchaus wahrnimmt, ist ein Unterschied auf den Kontrast. Und da kann man ganz klar zum Beispiel auf Knorpel-Darstellungen verweisen, dass mit einem unterschiedlichen Flipwinkel ich eben eine grauere oder eine hellere Darstellung vom Knorpel bekomme. Ja? Da ist tendenziell eher, dass man so ein bisschen nach unten geht. Meistens sind die irgendwo bei 120 bei 3 Tesla eingestellt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Flipwinkel von 90 nehme, dann habe ich einen deutlich besseren Kontrast im Knorpel zum Beispiel, wenn ich da noch hochauflösende Sequenzen dazu nehme. Genau.
Ist das nicht auch häufig so, dass wenn die SAR-Grenze überschritten wird, dass dann so ein Fenster aufploppt, wo man auch den Flipwinkel reduzieren kann?
Richtig, bei einem hohen Flipwinkel hast du ein höheres SAR. Da kann ich aber ehrlich gesagt nicht erklären, womit das zusammenhängt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich habe mich nur auch immer gefragt, warum das dann was bringt, wenn man den Flipwinkel ändert. Aber
ich würde
können wir ja noch mal recherchieren.
Genau, also so, um einfach einen Gedanken dazu zu fassen. Ich habe ja eben gesagt, wir müssen dann quasi die Protonen weiter kippen und dafür brauche ich mehr Energie.
Und dann,
So, und diese Energie wird ja auch wieder frei. Dementsprechend habe ich vielleicht eine größere SAR dann Geschichte. Ja. Genau. So, dann haben wir noch den Echozug. Da spielen wir eigentlich relativ wenig dran rum, weil man damit tatsächlich die Bilder auch ganz schnell schlecht machen kann.
Ja.
Der Echozug hat im Prinzip diese Bedeutung, dass sie die Zeit bei höherem Echozug deutlich verkürzt. Man kennt das vielleicht dadurch, dass wir früher Spin-Echo-Sequenzen hatten und jetzt haben wir Turbo-Spin-Echo-Sequenzen. Und der Turbo ist im Prinzip in dem Echozug versteckt. Ja.
Was bedeutet denn Echozug?
Genau, im Prinzip geht es darum, dass ich ja eine lange TR-Zeit habe bei manchen Sequenzen. Und jetzt hat man sich gedacht, naja, wenn ich jetzt innerhalb dieser TR-Zeit nochmal einen Gradienten schalte und die Protonen wieder zurück bewegen lasse, sage ich jetzt mal so einfach gesagt, dann kann ich ja nochmal ein Signal empfangen, bis meine TR rum ist. Das kann ich nochmal machen und nochmal und nochmal. Ja? Wenn ich jetzt eine TE von 80 habe, Aber eine TR von 4000, da kann ich ja zigmal das Ganze nochmal machen. Alle 80 Millisekunden könnte ich dann da ja nochmal ein neues Echo empfangen. Ja, kann man machen. Ist aber limitiert. Ja, und zwar ist es dadurch limitiert, dass mein Bild immer matschiger wird, würde ich es mal sagen. Manche sagen auch Blurring oder wie auch immer man es nennen will, aber es bekommt so eine Weichzeichnung, so ein bisschen aquarellähnlicher Bildeindruck entsteht dann. Das heißt, man darf das nicht zu krass ausreizen. Und da sei einfach mal so als Richtwert gesagt, bei einer T1 kannst du einen Echozug von 3 wählen. Bei einer PD von 7 bis 10 ungefähr. Und bei einer T2-Messung ist es tatsächlich etwas entspannter, aber auch da geht es halt dann irgendwann ins Blurry-Bild über. Da kannst du tatsächlich in Echozug so 17 bis 24 in dem Dreh, würde ich tatsächlich sagen. Ja? Und man merkt halt schon daran, ne, 24, das ist schon eine deutliche Zeitreduktion.
Ja.
Und das merkt man auch daran, dass auch wenn eine T1-Sequenz aus meiner Sicht immer grundsätzlich eine sehr stabile und sehr signalreiche Sequenz ist, ist sie trotzdem länger als eine T2-Sequenz, weil ich eben bei der T2 mit einem höheren Echozug arbeiten kann. Ja, genau. Also da kann man immer mal so plus minus 1 bei den niedrigen Bereichen, also bei PD und T1 kann man tatsächlich mal spielen. Bei T2 kann man ein bisschen mehr spielen. Ja, genau. Und als letztes hätte ich noch die Bandbreite. Das ist wahrscheinlich so mit das Schwierigste. Aber im Prinzip kann man sich die Bandbreite so vorstellen wie ein Fenster. Und je weiter ich das Fenster aufmache, umso mehr Signal lasse ich rein, umso mehr Töne, was auch immer, aber auch umso mehr Rauschen kommt mit rein. Ja? Deswegen muss man bei der Bandbreite immer ein bisschen aufpassen. Zusätzlich ist die Bandbreite noch ein Faktor der Artefakte verstärkt. Also wenn ich jetzt einfach die Bandbreite runtersetze, weil das meine Scanzeit verkürzt, dann...
Wenn du sie hochsetzt.
Nee, ich wollte es gerade andersrum sagen. Also wenn ich die Bandbreite runternehme, bekomme ich mehr Chemical Shift Artefakte. Ist ein kompliziertes Thema.
Ja.
Genau, von daher sollten wir, wenn dann vielleicht da nochmal in die Tiefe gehen und uns vielleicht dann nur mit der Bandbreite befassen, wenn das von Interesse ist. Letztendlich ist das ein Parameter, mit dem am wenigsten gespielt wird. Der ist jetzt interessant geworden durch die KI, weil ich durch die KI tatsächlich mit der Bandbreite mehr spielen kann und tatsächlich höhere Bandbreiten brauche, um ein besseres Bild zu bekommen. Das war bislang was immer umgekehrt, also und dann ist es auch noch zusätzlich schwierig, dass es verschiedene Definitionen von Bandbreiten gibt. Also die einen Hersteller machen eine Bandbreite pro Pixel, Hertz pro Pixel, die anderen machen die Bandbreite für das gesamte Bild und dadurch differieren die Werte auch so ein bisschen. Ist ein bisschen komplizierter und ich denke, damit sollten wir uns, wenn dann, nochmal separat befassen.
Ja. Jo. Also ich finde, das war auf jeden Fall auch für mich persönlich jetzt nochmal ein guter, kurzer Crashkurs in die MR-Parameter, weil wenn man da nicht so häufig sich mit beschäftigt, weil man eben nicht mehr so häufig am Gerät sitzt oder eben häufig keine Zeit mehr hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist es wirklich gut, sich das nochmal so kondensiert vor Augen zu führen. Und kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diese Folge mal anzuhören.
Ich hoffe, es hilft weiter, weil es tatsächlich so ist, dass ich schon wirklich den Eindruck habe, dass das mit die Punkte sind, die den meisten am schwierigsten fallen, wenn sie am MR sitzen. Das reine Einstellen und Planen sehe ich nicht als kompliziert an, aber wenn es dann um die Feinheiten geht, ich glaube ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast gestartet haben, schon mal MR mit Fotografie verglichen.
Genau.
Und man merkt ja hier auch, dass es eine Vielzahl von Parametern sind, an denen man schrauben kann. Und der normale Anwender nimmt einfach den Automatikmodus und der Fortgeschrittene wird in die Teilautomatisierung noch reingreifen oder dass er es teilweise manuell steuert und der Profi macht halt voll manuell das Ganze, ja. Also das merkt man schon auch daran, zum Beispiel, wenn jemand sagt, Wir brauchen jetzt dann noch eine T2-FZ, die ich jetzt in meinem Protokollbaum vielleicht nicht drin habe. Und dann geht der eine hin und geht in die Anatomie-Darstellung, in die Protokollliste und sucht, wo habe ich eine T2-FZ, so, ja. Und die nehme ich jetzt und hoffe, die wird gut. Und der Profi geht hin, der nimmt einfach eine Messung von oben runter, schreibt kurz die Parameter um und fertig, raus damit. Der macht sich gar nicht die Mühe und sucht eine andere, sondern der schreibt einfach eine bestehende Sequenz um in die, die er braucht, ja. Klar, das, ja, muss halt jeder, genau, wir können alle fotografieren, aber auch ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, weil ich auf Automatik drücke, bin ich ein guter Fotograf. Ja, so, genau. Da trennt sich halt dann wirklich die Spreu vom Weizen, das muss man einfach sagen. Aber es ist ja für jeden die Chance gegeben, sich da weiterzubilden.
Genau. Ja, dann hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen und hinterlasst uns gerne auch eure Kommentare, falls euch noch irgendwas einfällt, was ihr vielleicht noch wichtig findet in Bezug auf Parameter oder ja, einfach MRT und wie man da die Bildqualität auch gewährleisten kann, dann schreibt uns das gerne.
Oder
Und
auch, falls
ja.
was falsch war, also keine Gewähr.
Genau.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.